Vielen Dank, Heike, danke. Zunächst mal habe ich, glaube ich, einen Eindruck vom Herrn für jemanden, vielleicht hier oder im Livestream. Und zwar ist es erstmal eine pauschale Aussage, aber eine, die jemanden persönlich sehr treffen wird. Ich glaube, Gott gehört zu haben, wie er sagte, nahezu jedes Eheproblem hat die Wurzel darin, dass wenigstens einer der Ehepartner mir nicht gehorsam ist. Mit anderen Worten, wenn deine Ehe nicht der Himmel auf Erden ist, zumindest nicht die meiste Zeit, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du oder dein Ehepartner oder ihr beide Gott nicht wirklich von Herzen gehorcht. Was das heißt, sind tausend Dinge. Wir wissen, der Herr sagt viele Dinge in seinem Wort, um uns einen Rahmen zu geben, in dem wir sicher und erfolgreich sein können. Ja, einige Dinge mögen wir, andere Dinge mögen wir nicht. Ist so? So, und die Dinge, die wir nicht mögen, wahrscheinlich findest du darunter irgendwo den Punkt, wo Gott sagt, also es wäre gut für dich, mir ganz zu gehorchen. Auch wenn du den Part nicht so magst oder vielleicht noch nicht so glaubst. Okay. Passt übrigens zum Thema, weil unser Thema heute hat ja auch einen provokanten Titel. Gehorsam tut gut. Ich habe erst überlegt, ob ich ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen dazu tun soll. Weil einige könnten jetzt hier sitzen und sagen, bitte, Gehorsam tut gut. Oh, okay, ihr ahnt schon, wir sind in unserer Reihe, wo es um die Furcht des Herrn geht. Im dritten Teil, wenn man es denn so will, wobei jeder Teil in sich logisch und abgeschlossen ist. Der Psalm 112, Vers 1 und 3, da steht, Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Same wird gewaltig sein auf Erden. Sein Geschlecht oder das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Reichtum und Fülle ist in seinem Haus und seine Gerechtigkeit wird niemals mehr vergehen. Ich finde nach wie vor, das Bibelstelle habe ich euch jedes Mal vorgelesen, in den letzten zwei Einheiten auch, da gibt es kaum noch Steigerungsmöglichkeit für. Das ist so voll mit Absolutismen, mit wow, Gott meint es wohl wirklich gut mit mir, könnte man meinen, wenn man das hier liest. Ich glaube, dass das so ist. Ich habe euch wieder was von A.W. Tozer mitgebracht aus diesem Buch, möchte ich euch gerne vorlesen. Er sagt, Gebet ist niemals ein Ersatz für Gehorsam. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Er zitiert hier Matthäus 7, 21. Hast du bemerkt, wie viel heutzutage für Erweckungen gebetet wird und wie wenig Erweckungen stattfindet? Ich glaube, unser Problem liegt darin, dass wir versucht haben, Gehorsam durch Gebet zu ersetzen. Und das will einfach nicht funktionieren. So folgt zum Beispiel eine Gemeinde ihren Traditionen, ohne viel danach zu fragen, ob diese schriftgemäß sind oder nicht. Oder sie gibt dem Druck der öffentlichen Meinung nach und fällt den allgemeinen Trends zum Opfer, die sie weit vom Vorbild des Neuen Testaments wegführen. Dann bemerkten die Leiter den Mangel an geistlicher Kraft unter den Leuten und das bekümmert sie. Was ist zu tun? Wie kann man erfrischenden Regen herabbringen, um die siechen Seelen zu beleben? Ihr ahnt, das Buch ist ein bisschen älter. Die Antwort ist schnell gefunden. In vielen Büchern kann man sie nachlesen. Beten. Der durchreisende Evangelist bestätigt, was die Bücher sagen. Betet! So ruft der Pastor die Menschen zum Beten auf. Die Wogen des Gefühls steigen hoch und für eine Weile sieht es so aus, als sei eine Erweckung im Anzug. Doch kommt sie nie an und der Gebetseifer lässt nach. Und bald ist die Gemeinde wieder da, wo sie am Anfang war. Lähmende Mutlosigkeit bemächtigt sich aller. Was ist falsch gelaufen? Einfach dies. Weder die Leiter noch die Gemeindeglieder hatten sich die Mühe gemacht, dem Wort Gottes zu gehorchen. Sie meinten, ihre einzige Schwäche sei ihr Gebetsmangel, wo sie in Wirklichkeit auf vielerlei Weise in der vitalen Frage des Gehorsams versagt hatten. Ich weiß gar nicht, von wann das Buch ist, aber es ist sicher 50 Jahre oder mehr alt. 1980, ne, doch noch nicht ganz so alt. Klingt älter. Aber was davon vor 35 Jahren schon Thema war, ist offensichtlich heute gar nicht so viel anders geworden. Ja, die Frucht der Furcht des Herrn ist immer Segen. Die Frucht der Furcht des Herrn ist immer Segen. Auch bei dir, bei Ihnen, bei denen, die heute zu Hause zuhören. Es mag manchmal bizarr sich anhören, zu denken, wenn ich das und das tue, daraus soll mir Segen, es kostet mich doch was. Für einige ist es vielleicht der Zehnte, für den anderen ist es, seine Frau wirklich zu lieben oder seinen Ehemann wirklich zu lieben, so mit Hingabe und mit er first oder sie first. Für andere ist es wirklich die Beziehung mit Gott lebendig zu halten, sie zu pflegen jeden Tag, die erste Stunde für Gott und so weiter. Wow, das kostet was. Gott gehorchen war nie billig. Das ist es auch heute nicht. Billiger Glaube hat auch billige Ergebnisse. Was nicht heißt, dass unsere Leistung das hervorbringt. Im Gegenteil. Unsere Haltung, erinnert euch, ist wichtiger als die Handlung an sich. Ist unsere Haltung richtig, werden wir trotzdem Fehler machen in unseren Handlungen. Weil, who is perfect? Aber Gott sieht, die Haltung stimmt. Der liebt mich, sie liebt mich. Die wollen alles für mich tun und hauen dabei mal völlig daneben. Ja, passiert. Ich bin der Erste von allen, der das zugibt. Das passiert. Aber die Haltung ist das, was den Herrn interessiert. Und mittelfristig schon kommt aus einer guten Haltung auch immer Gutes an Handlung. Hier einige Früchte, neben dem aus Psalm 112, das ich eben gesagt habe, habe ich euch auch aufgeschrieben. Was bewirkt die Furcht des Herrn, was für Früchte entstehen tatsächlich, Beispiele hier aus dem Wort Gottes. Die Bibelstellen könnt ihr da lesen, beziehungsweise lest ihr in eurem Handout, nachher sind alle auch drin. Die Furcht des Herrn versetzt unsere Herzen in die Lage, Antworten zu empfangen. Alleine diese Tatsache ist unschätzbar. Denn wenn ich meine Antworten nicht mehr empfangen kann, Gott möchte sie mir geben, aber mein eigenes Herz empfängt nicht, wenn ich nicht in der Furcht des Herrn bin. Das ist ein gefährlicher Zustand. So kann ich geradeaus auf einen Unfall draufknallen, obwohl 1000 Warnungen eigentlich neben mir aufleuchteten, aber ich konnte sie nicht empfangen. Die Furcht des Herrn, oder hier das, die Bibelstelle, Hebräer 5, 7 ist es, der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen, das gehört, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Schreibt mir Hebräerbrief, Neues Testament. Um seiner Gottesfurcht willen. Wir könnten Beispiele dafür nennen. Denkt an den, dieser römische Hauptmann, der Schwierigkeiten hatte, einen kranken Diener, glaube ich, gehabt. Und dieser Mann hat Gottesfurcht gehabt. Das war alles, wofür er so in der Bibel bekannt war. Er hat gespendet, er hat die Gemeinde, die jüdische Gemeinde unterstützt. Und das war Grund genug, dass er empfing, was er brauchte. Seine Gottesfurcht. Aber er war nicht mal Jude damals. Seine Gottesfurcht. Hört, hört. Die Furcht des Herrn stellt sicher, dass Gottes Güte überreich ist, sagt uns das Wort. Im Psalm 31 steht, wie groß ist deine Güte, die du bereithältst, denen, die dich fürchten. Die du denen erweist, die sich bei dir bergen vor den Menschenkindern. Ich weiß nicht, wo du dich manchmal so birgst, versteckst. Aber das ist ein guter Ort, das bei ihm zu tun. Wenn du ihn fürchtest, nee, wisst, Furcht heißt nicht Angst, Furcht heißt Ehrfurcht, Respekt, zu erkennen, mit wem wir es zu tun haben. Gott ist nicht mein Buddy und mein Bruder, das ist er auch, mein Bruder, mein bester Freund. Aber ich sage dir, vor all dem ist er mein König, mein Gott und mein General. Das ist der Part, den wir oft vernachlässigen. Ja, beides hat seinen Platz, auch der Papa Gott und der Freund und der Liebhaber und all das ist er auch, ja. Aber er ist auch König. Und wenn wir diesen Part nicht erkennen, wird der andere für uns nie greifen. Dann verspricht die Furcht des Herrn Schutz durch Engel. Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Und er befreit sie. Das ist eine gute Botschaft, oder? Ich meine, hier geht es um den Engel des Herrn. Da habe ich schon mal drüber gepredigt. Jesus 3D heißt die Predigt. Hört sie euch an. Es ist sehr wahrscheinlich Jesus vor seiner Auferstehung. Es ist der Engel, der richtig reinhauen kann, wenn es so richtig drauf ankommt. Gucken wir nachher nochmal, was da so alles treibt, dieser Engel des Herrn. Er ist mächtig. Er ist nicht nur ein Engel, er ist der Engel des Herrn. Und wenn der für dich ist, mach dir keine Sorgen wegen irgendwas. Egal, was gerade für Goliaths in deinem Leben auftauchen. Mein Gott ist das größte Ding im ganzen Universum. Und nichts kommt dem gleich. Es gibt keine Konkurrenz, es gibt keinen Gegner. Verstehst du? Das Bild kennt ihr vielleicht so, hab ich mal gesehen, Jesus und der Teufel beim Arm drücken. Das ist Käse. Das ist so ein Käse. Der Teufel kommt nicht mal in die Nähe meines Königs, um mit dem Arm drücken machen zu können. Und wenn er da wäre, würde er nicht mal sein Haupt sehen können, weil er viel größer ist als er. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und befreit sie. Dann, die Frucht stellt Gottes beständige Aufmerksamkeit sicher. Möchtest du, dass Gott beständig auf dich aufmerksam ist? In der Form von Versorgung, von Schutz, von Liebe, von allem, was du brauchst. Es heißt im Psalm 33, Vers 18, siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Oh, das ist ein gutes Gefühl, oder? Wenn du mal durch eine dunkle Straße musst und du weißt, sein Auge ist auf dich gerichtet. Er ist da. Der Engel des Herrn schützt dich. Wisst ihr, viele Christen erleben üble Dinge. Und ich will nicht sagen, alles liegt daran. Aber ich bin sicher, vieles davon wäre erklärbar, würden wir geistlich durchblicken können, was die Person und Persönlichkeit in ihrem Leben so tut und wo ihre Prioritäten lagen und all das. Man kann sich Christ nennen, man kann 100 Jahre gläubig sein, ja, vielleicht nicht ganz so lange in unserer Zeit, aber vielleicht 50, und kann trotzdem Dinge erleben, die nie gewollt sind von Gott, weil wir außerhalb seines Schutzraums gewesen sind, in irgendeinem Bereich, wo wir uns unseren Willen erlaubt haben statt sein, wo wir ihm nicht gehorsam waren, und zwar oft bewusst nicht gehorsam. Ich kenne Christen, die geben bewusst nicht ihren Zehnten, weil sie nicht glauben, dass dann ihre Versorgung sichergestellt wird. Das ist ungehorsam, Bibel sagt Rebellion. Richte ich jetzt jemand? Nein, ich richte niemanden. Ich liebe jeden, auch der das nicht tut. Muss ja keiner tun. Das ist das Schöne dabei, ist ja ein Bund. Ein Bund muss ich ja nicht in Anspruch nehmen. Aber schön blöd wäre ich, wenn ich es nicht täte. Preis sei Gott, ich bin der älteste Zehntengeber in dieser Gemeinde, deswegen darf ich das immer wieder sagen. Seit 27 Jahren geht mein Zehnter in diese Gemeinde. Und ich sage dir, es war eine gute Entscheidung. Halleluja, Amen. Nee, wirklich, das ist ganz ehrlich. Ich wäre heute in keiner Weise so da, wo ich bin, ohne dass dieser Bund mich gesegnet hätte. Ich kann nämlich dafür gar nichts. Er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Weißt du das? Sich an ihn zu hängen, hat mir nie geschadet. Egal in welcher Situation. Er ist gut. Dann noch eine Frucht. Stellt Gottes beständige Versorgung, da haben wir es ja, und Überfluss sicher. Im Psalm 112 habe ich eben gelesen. Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet. Reichtum und Fülle ist in seinem Haus. Und warum in meinem nicht? Erstens müssten wir Reichtum und Fülle definieren. Reichtum und Fülle heißt nicht, dass du eine Million auf der Bank haben musst, aber du hast mehr, als du brauchst. Stimmt's? Fülle heißt, ich habe mehr, als ich brauche. Ich habe meinen Großeinkauf gemacht oder meine Einkäufe gemacht und es ist zum Schluss immer noch was übrig. Ich muss nicht irgendwo Geld aufnehmen, um die Standards zu machen und Dinge zu tun. Gott liebt diesen Weg der Versorgung und er hält ihn bereit. Und wenn du noch nicht da bist, sei entspannt. Auch dieser Weg ist ein Weg. Okay? Aber alles fängt an, dass du sagst, Herr, du bist mein Gott, du bist mein Versorger, ich nehme das in Anspruch. Ich handle in dem, was ich von deinem Wort her weiß und ich empfange das, wie wir es eben gemacht haben in der Proklamation von Heike. Genau so eine Proklamation. Wir machen das für jedem Opfer, was wir hier geben, proklamieren wir den Bund Gottes für unser Leben und danken und sagen, wir säen das aus und wir erwarten eine Ernte. Wir erwarten eine Ernte für jedes Saatgut, was wir ausbringen. Mein erster Beruf war Gärtner, das war ganz normal. Wenn wir was ausgesät haben, haben wir erwartet, dass da auch was rauskommt bei. Jeder Landwirt weiß das. Nur wir denken manchmal, das heißt nicht, dass immer nur Geld dabei rauskommt. Aber je nachdem, was du brauchst, ist es vielleicht gerade Geld, was rauskommen sollte. Und Gott weiß das. Und Gott hat ein Auge auf dich. Und Gottes Engel schützt dich. Und all die Dinge sind da. Amen. Aber vielleicht sind es auch Dinge, die du mit Geld gar nicht kaufen kannst, die dann passieren. Und die können viel kostbarer sein noch für dein Leben gerade. So, Gott ist dabei. Glaub mir, die den Herrn fürchten. Manchmal tun wir das Richtige und erleben genau darauf das Falsche. Und dann denken wir, wenn wir es nicht besser wissen, es hat nichts gebracht. Aber ich sage dir, wenn du was säst in der natürlichen Welt, dann wird es morgen keine Frucht bringen, sondern in einem halben Jahr oder manches in Jahren. Manchmal gehen noch alte Saaten auf in unserem Leben, an die wir schon gar nicht mehr denken. Also als ich meinen Zehnten angefangen habe zu geben, ich war 20, ich hatte auch viel Müll gesät vorher, viele alte Saaten. Und einiges, was aufging danach, war nicht ermutigend. Und ich dachte, ups, funktioniert ja gar nicht. Bis mein Bruder sagt, es funktioniert immer. Du funktionierst nicht. Okay, und wieso ist das? Dann sagte er, ja, das ist alte Saat. Alte Saat, es wird immer weniger, halt's durch. Mach das was Richtiges so lange, bis der Durchbruch kommt. Und es wird immer mehr und es war so. Die alte Saat, die alte Ernte kam immer weniger, weil ich rufte die natürlich dann auch aus und brachte dem Herrn und Buße und Vergebung, neue Saat. Und immer mehr, der neue Saat ging auf, immer besser wurden die Dinge. Rund um mein ganzes Leben, immer schöner. Der Garten bekam eine Form. Vorher war das eine wilde Wiese oder irgend sowas, ja, mit viel Unkraut. Und so ist es im Leben manchmal. So, hab Geduld und hab einen langen Atem. Wir haben das letzte Mal uns mit dem Prinzip der Ehre beschäftigt, was eine gute Vorbereitung ist, wenn du jetzt hier heute bist, aber nicht zwingend Voraussetzung. Wir haben gesagt, es gibt eine Zeit des Wiederaufbaus. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Wir haben über die Frage diskutiert, wo ist meine Ehre? Wie Gott das fragte im Buch Maleachi. Wo ist meine Ehre, Leute? Ich habe euch zurückgebracht in euer Land und ihr baut alle eure eigenen Häuser und mein Haus. Ich habe das umgelegt auf unsere Situation. Es ist nicht jetzt ein Körper in Gebäude, sondern unser Körper, unser Geist, Körper, Seele, Einheit. Das ist der Tempel Gottes heute. Und manchmal sind wir so beschäftigt mit unseren täglichen Dingen, bis hin zu Hobbys, Sport, berufliches Engagement, ehrenamtliches Engagement, alles Mögliche, so dass wir gar nicht mehr wirklich Energie, Kraft und Zeit für das Reich Gottes übrig haben. Wenn dann jemand fragt, könntest du bei uns mitarbeiten, sagst du, oh, ich habe so viel zu tun. Und ich glaube, für die Leute war Maleachi 1 letztes Mal. Was ist los? Warum nimmst du alles wichtiger als das, was Ewigkeitswert hat? Weil alles, was wir hier tun, hat einen Wert, der weit über das hinausgeht, was die natürliche Welt tragen wird. Und wie ehren wir Gott, haben wir uns gefragt. Wie ehren wir oder wie ehren wir Gott nicht? Und heute möchte ich über andere Dinge sprechen. Zum Beispiel über drei Killer. Ja, im Gottesdienst muss man manchmal über Killer sprechen. Es sind drei geistliche Killer, die es auf eins abgesehen haben, nämlich auf deine Furcht des Herrn. Diese drei Dinge wirst du fast immer finden. Ich sage mal fast, weil ich nicht 100% sicher bin, ob es noch ein viertes gibt. Aber ich glaube eigentlich, es sind die drei Dinge, die du immer finden wirst, wenn du merkst, die Gottesfurcht ist nicht wirklich da. Du bist nicht drin, du bist nicht durchgebrochen. Du hängst so halb in den Seilen. Du liebst den Herrn zwar, aber du bist nicht wirklich konsequent und du weißt das und du ärgerst dich über dich selbst und all diese Dinge. Gott sei Dank gibt es diesen drei Killern, Unkenntnis, Unglaube und Ungehorsam, auch drei Gegenüberparts. Drei Dinge, die diese Killer neutralisieren, ausschalten können. Es sind Tugenden, die uns das Wort Gottes und der Geist Gottes lehren möchte. Und ich möchte die erste Tugend zur Unkenntnis notieren. Der Killer Unkenntnis, der die Furcht des Herrn angreift, ist zu besiegen und zu neutralisieren durch Erkenntnis. Und da möchte ich jetzt mit euch beginnen zu sprechen. Oder ich löse es am Anfang auf und wir gehen dann weiter. Ist vielleicht besser. Unglaube, dieser Killer hat einen ebenfalls deutlichen Gegner, nämlich genau, Glauben. Und dann ahnt ihr schon, was hier steht. Also, Unkenntnis wird von Erkenntnis besiegt, Unglauben von Glauben und Ungehorsam wird durch Gehorsam außer Kraft gesetzt. Wir werden über die ersten beiden Dinge kurz sprechen und über das dritte ein bisschen länger. Weil das Thema heute ist ja tatsächlich Gehorsam. Lasst mich noch eine Definition zeigen. Die hilft, damit wir alle wissen, was ich meine, wenn ich von Gottesfurcht rede. Vielleicht gibt es verschiedene Gedanken im Kopf und ihr sollt das klar sehen. Das ist, was ich unter Gottesfurcht verstehe. Gottesfurcht gleich, Gott hat das Sagen bei allen Entscheidungen meines Lebens. Die Betonung liegt bei allen. Dass Gott Einfluss hat auf Entscheidungen, das ist für jeden normal. Natürlich, sonst wären wir ja kein Christ, sonst würden wir gar nicht hier sitzen heute Morgen. Natürlich hat er irgendwo schon Einfluss. Sonst würde ich Buddhist sein oder Moslem sein oder Atheist oder irgendwas sonst. Aber allen, das ist die Hardcore-Version. Und das ist das, was die Bibel Christen nennt. Ja, aber, nix aber. Zeig mir eine andere Definition von Christsein in der Bibel und ich bekehre mich sofort. Aber die findest du immer und überall, in jedem Brief. Von Paulus, Jakobus, Judas, Johannes, überall in den Evangelien. Es gibt keine halbe Jüngerschaft. Entweder ich folge Jesus nach, und zwar nachfolgen heißt natürlich ganz, ich kann nicht den Fuß zurücklassen, wenn ich jemandem nachfolge. Das geht, ich muss mit allem, der Arm kann nicht da liegen bleiben. Ich folge Jesus ganz, oder? Wie sähe das aus, wenn ich die Hälfte woanders hinschicken würde? Das wird nicht funktionieren. Ich kann nicht halb nachfolgen. Und das weiß auch jeder, der einmal angefangen hat, ihm nachzufolgen. Es geht nicht anders. Es kostet was, ja. Aber es ist es wert. Wir sind intelligente Menschen und würden Jesus nicht nachfolgen, wenn wir nicht merken würden, wow, da ist eine Power dahinter, die gibt es nirgendwo sonst auf der Welt, in keiner Religion, in keinem irgendwas, außer in Jesus Christus. Also wie arbeite ich an meiner Erkenntnis, um den ersten Killer zu beseitigen? Erstens durch Treue. Treue ist die einzige Voraussetzung für das Wachstum in Erkenntnis, die ich brauche. Treue. Unser Lebensstil bestimmt unseren Erkenntnisstand, unseren Erkenntnisgrad. Bitte? Ja, im Kleinen treu zu sein, sagt die Bibel, bereitet mich vor auf Größeres. Im Kleinen nicht treu zu sein, heißt, ich trete auf der Stelle. Und das bleibt so, oder ich drehe endlos Schleifen. Komme nirgendwo an. Eine Bibelstelle sagt es sehr schön, das ist im Matthäus-Evangelium. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Ich habe verschiedene Bibeln und in den meisten meiner Bibeln steht da Folgendes. An dieser Stelle werdet ihr in meinen Bibeln normalerweise meinen Namen finden. Warum? Weil ich diese Verheißung, die danach kommt, in Anspruch nehme und dementsprechend natürlich auch die Bedingung erfüllen möchte. Ich möchte genau so ein Typ sein. Ich möchte jemand sein, der treu ist, dem Gott vertrauen kann. Das steckt da drin, treu, Vertrauen. Jemand, der glaubt, das griechische Wort Pistis beinhaltet all diese Begriffe. Treue, Vertrauen, Glauben. Ich möchte so jemand sein. Wo Gott sagt, hey, das ist mein Junge, dem kann ich das geben, dem kann ich den Auftrag geben. Der wird es tun. Bist du auch so jemand? Oder sagst Gott, wie der Grusitz schon Wimber sagte, lass mich eine Münze sein in deinem Portemonnaie und gib mich aus, wo du willst. Hauptsache, du hast mich in der Hand. Dann wird alles gut. Das ist Leidenschaft. Oh, das ist Risiko. Die beste Definition für Glauben ist Risiko. Aber nur scheinbar, weil das Ende steht fest. Der Schlussstrich steht schon. Und unten drunter steht ein positives Ergebnis für mein Leben. Das ist gut. Das heißt, egal was ich tue, wenn ich nur an ihm bleibe, es geht ohnehin nichts schief. Es wird alles gut. Weil ich habe das Buch zu Ende gelesen, wir gewinnen. In Ewigkeit. Dann heißt es weiter in Matthäus 24, glückselig ist jener Knecht, ich hoffe, dein Name steht inzwischen auch an dieser Stelle, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Oh, Gott hat viele Güter. Das ist ein Bild auf Gott, auf den Vater, auf das ewige Reich Gottes. Du kannst heute schon beeinflussen, was du dann in der Zukunft machen wirst. Wirst du nur im Chor singen? Oder wirst du irgendwelche Kontinente verwalten? Oder gar Planeten oder keine Ahnung, wie das dann da sein wird im Himmel. Aber ich bin überzeugt, wir werden nicht nur Lobpreis singend in der Gegend rumlaufen. Ich glaube, wir werden gute Dinge tun. Dinge, die uns erfüllen. Dinge, die brillant sind, die in Ewigkeit uns nicht langweilig werden. War so schön, heute haben wir auf der Hinfahrt gebetet. Jemand von unseren Kindern, wir hatten heute ein paar mehr im Auto, der betete so ungefähr: Herr, lass alle, die heute dem Bernd zuhören, lass denen nicht schlecht werden. Ich habe dann nachgefragt, wie er das gemeint hat. Es ging wohl so, das langweilig und das, wenn man zu lange sitzt und zuhört. Das ist ein gutes Gebet. Das ist Amen. Preis sei Gott. Herr, lass es niemandem schlecht werden. Lass niemanden hier langweilig werden. Und im Himmel wollen wir doch auch nicht, dass es uns irgendwann da in der Bank 400.000, 385.000 langweilig wird, weil wir einen Gottesdienst nach dem anderen sehen. Wir haben manchmal so eine begrenzte Vorstellung. Im Himmel wird alles anders sein. Wahrscheinlich ganz anders, als wir das heute hier erwarten oder uns vorstellen. Aber eins weiß ich, da bin ich so sicher, es wird besser. Viel besser als alles, was wir hier schon haben dürfen. Das sind Vorgeschmäcker auf die himmlische Herrlichkeit. Achte auf dein Herz. Treue hat mit deinem Herz zu tun. Dein Herz ist seinem Wesen nach selig. Es gibt da verschiedene Definitionen, deswegen muss ich aufpassen. Ein Herz kann natürlich für die Mitte des Menschen stehen, aber oft steht es für den seligen Bereich. Lass dich vom Geist und nicht vom Herz führen. Das Herz und deine Gefühle belügen dich oft. Die belügen dich, weil die werden von so vielen Dingen beeinflusst und bestimmt, die gar nicht mit Gott was zu tun haben. Das ist nicht immer der Teufel, manchmal ist es einfach die letzte Fernsehsendung, die du gesehen hast oder das letzte Gespräch, was du hattest oder irgendeine Angst, die in dir auf irgendeinem Grund hochgekommen ist und dein Herz rät dir, dumme Dinge zu tun oder kluge Dinge nicht zu tun. Angst ist einer der Hauptgegner unseres geistigen Lebens. Reden wir demnächst auch mal drüber. Lass mich euch eine Geschichte von drei Dämonen erzählen, die ihren Abschluss machen. Drei Dämonen kommen zum Ende ihrer Ausbildung zu Satan. Der fragt sie nach deren Strategien, um Menschen daran zu hindern, sich zu Christus zu bekehren. Der erste sagt: Ich will Menschen davon überzeugen, dass es gar keinen Gott gibt. Satan winkt ab. Das funktioniert nie. Die Menschen wissen tief in ihrem Herzen, dass Gott existiert. Mit dieser Strategie wirst du nicht sehr erfolgreich sein. Der zweite Dämon sagte: Ich werde die Menschen davon überzeugen, dass es weder Himmel noch Hölle gibt und dass nach diesem Leben sowieso alles aus ist. So gehören diese Menschen ganz uns. Wieder winkt der Satan ab. Das wird ebenso wenig funktionieren. Die Menschen spüren instinktiv, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Du wirst mit dieser Strategie nicht viele gewinnen können. Der dritte Dämon tritt nun herzu. Meine Strategie ist es nicht, den Menschen davon zu überzeugen, dass weder Gott noch Himmel und Hölle existieren. Ich will sie lediglich davon überzeugen, dass sie noch viel Zeit haben, sich für Christus zu entscheiden. So schieben sie die wichtigste Entscheidung ihres Lebens immer wieder hinaus. Statt Christus ganz und gar nachzufolgen, halte ich sie immer im Netz der Lauheit gefangen, bis sie plötzlich und unerwartet sterben und es zu spät sein wird, ganze Sache mit Gott zu machen. Der Teufel erhebt sich und klatscht Beifall. Mit dieser Strategie, mein Sohn, wirst du überaus erfolgreich sein und Millionen von Menschen für mein Reich bewahren. Kann man drüber nachdenken. Als ich mich bekehren wollte, war es genau die Strategie, die er in mein Herz legte. Ich sah all die schon reiferen Persönlichkeiten, ich war erst 20 damals, mit Siegfried Müller in Karlsruhe, die meisten waren eher 40, 50, 60 und älter. Und ich dachte, ja, jetzt lebe ich nochmal so richtig alles, was mir Spaß macht. Und wenn ich mal 60 bin, dann ist früh genug. Ich dachte wirklich, das wäre so. Aber irgendwie schaffte es Gott, mich zu erinnern, dass damals schon wenigstens einer meiner Bekannten aus meinem Jahrgang etwa gestorben war. Plötzlich Motorradunfall. Boom. Und irgendwie war ich mir dann gar nicht mehr so sicher. ob ich 60 würde, ob ich 40 würde. Und Gott sei Dank. Ich denke, es war das Gebet meiner Mutter und andere, die damals für mich gebetet haben, die mich vor diesem Fehler bewahrt haben, diese wichtigste Entscheidung meines Lebens aufzuschieben. Es vergingen nur ein paar Tage, als ich dann bekehrte ich mich zu Jesus und wartete keine Jahre mehr. Und ich habe gemerkt, dass das gar keine Spaßbremse war, sondern dass ich echten Spaß mit jedem Jahr, wo ich glaube, ich bin mehr erlebe als vorher. Glaub mir, ich bin heute bestimmt die fröhlichste Person, die ich in meinem Leben jemals war. Jemals war, ehrlich. Und ich trinke keinen Alkohol, ich gehe auf keine seltsamen Partys, aber wenn ihr mich hier allein beobachtet im Gottesdienst, ihr werdet mich so oft lachen hören. Mir ist es völlig egal, was Leute denken. Ich lache im Heiligen Geist. Der Herr ist da, ich singe Lobpreis, ich bin in Zungen und immer wieder muss ich lachen. Nicht, weil ich irgendwas lustig finde, es ist einfach so, ich bin so froh, wisst ihr? Die Freude am Herrn ist meine Kraft geworden. In guten wie in schlechten Zeiten. Das heißt nicht, dass ich immer nur gute Zeiten habe, aber der Herr ist da. Der Herr liebt es, wenn sich seine Kinder in dieser Freude bewegen, in dieser echten, tiefen Freude. Preis sei dir, Herr. Vermehre aktiv deine Erkenntnis. Ich sagte vorhin, dass du selbst verantwortlich dafür bist, diese mangelnde Erkenntnis zu beseitigen und Erkenntnis aufzubauen, weil es dein Lebensstil ist, der bestimmt, wie weit deine Erkenntnis sich entwickeln kann oder nicht. Die Punkte hierfür sind ganz einfach. Beginne mehr Zeit in dem Wort Gottes zu verbringen. Was hat das denn damit zu tun? Ganz einfach. Alle Erkenntnis kommt aus Wort und Geist unseres Herrn. So, wenn ich also im Wort und im Geist Gottes nicht wirklich Zeit mit verbringe, wo soll es denn herkommen? Ich nenne diese Art Erkenntnis intuitive Weisheit. Intuitiv, weil sie sich aufbaut zu Zeiten, wo ich keine Ahnung habe, dass ich sie irgendwann gerade für so eine Situation brauchen würde. Das heißt, ich lese meine Bibel. Wir lesen es seit, mein Sohn und ich, wir lesen es seit 2. Chronik. 2. Chronik, oder 2. Chronik. Nee, 1. Chronik lesen. Und ich sagte dir, es ist eine Herausforderung. Namen nach Namen nach Namen, Kapitel für Kapitel. Dann irgendwann im 4. Kapitel kommt dann der Jabes, das ist dann so ein bisschen, 2 Sätze, ne? Wow, ja. Und dann geht es wieder mit Namen und Namen und Namen weiter. Ich habe keine Ahnung, wofür ich das jemals brauchen soll. Aber es ist Teil der Bibel, ich lese es. Es ist Teil von Gottes Wort. Und so ging mir das schon in manchen Bereichen, wo ich sage, was soll ich mit dem Buch oder mit dem oder mit der Prophetie oder der Offenbarung, alles so wirres Zeug manchmal. Aber weißt du, ich sage dir, dann kommt eine Situation, vielleicht eine Seelsorge, vielleicht eine Predigt und mittendrin ist ein Satz auf einmal da. Der ist so glasklar da. Wo kommt der her? Was macht der Heilige Geist? Er erinnert dich an was? An das, was der Herr Jesus gesagt hat. Was ist der Herr Jesus? Das Wort Gottes. Was ist das Wort Gottes für uns? Neben dem Herrn Jesus sein geschriebenes, offenbartes Wort, sein Wille. Alles, was ich davon in mich hineinnehme, wird möglicherweise, oder das meiste davon wird es irgendwo hinten abgespeichert, wisst ihr, so in den hintersten Regalen, wo wir bewusst gar nicht mehr drauf zugreifen. Man nennt das Nichtbewusstsein. Und das sagen Unterbewusstsein dazu. Ich glaube, es ist mehr als Nichtbewusstsein. Aber dann kommen Situationen und der Heilige Geist holt was raus. Tiefe Weisheiten, wo du überhaupt nicht drüber nachgedacht hast. Auf einmal ist es dir klar, du hast einen Rat für jemanden, für dein eigenes Leben, du hast eine Antwort auf deinen eigenen Weg. Wo kommt es her? Weil du jeden Tag deine Zeit mit Gott verbracht hast. Weil du keinen Tag begonnen hast, ohne in der Bibel zu lesen und ohne mit Gott zu sprechen. So einfach ist es. Ja, sollte das nicht Standard für alle Christen sein? Ich glaube schon. Ist es der? Ich fürchte nicht. Ich fürchte nicht, dass jeder hier, wenn ich jetzt fragen würde, seine Hand heben würde, ja, die erste Stunde gehört Gott, natürlich. Erste halbe Stunde bete ich, die zweite halbe Stunde lese ich in der Bibel oder mache Lobpreis, also was auch immer du tust. Ich glaube, nicht jede Hand würde hochgehen und du hättest bestimmt einen guten Grund. Weißt du, wie früh ich aufstehen muss? Weißt du, wie viele Stunden ich arbeite? Weißt du, was mit meinen Kindern morgens ist? Weißt du, was mich das kosten würde? Und ich verstehe dich so gut. Ich mache das seit über 20 Jahren. Auch die Zeit, wo ich noch anders angestellt war. Und ich mache das auch in meiner privaten Zeit, das ist nicht meine Dienstzeit. Bevor ich meine Arbeitszeit aufschreibe, mache ich die Zeit. Deswegen verstehe ich dich. Aber ich möchte dich ermutigen, hinterfrage. Und schau, ob es nicht einen Weg gibt, eine Zeit freizuschaufeln, die jeden Tag dem Herrn gehört. Die du füllst mit Bibellesung, mit Gebet. Zu kleinen Kindern, unser kleiner Karl liest schon sein Kapitel am Tag. Fast jeden Tag. Die anderen tun es schon viele Jahre. Ja, wie kannst du das erwarten? Ganz einfach. Ich erwarte, dass meine Kinder erfolgreich im Leben sind. Dass sie wirklich überdimensional und überdurchschnittlich erfolgreich sind in allem, was sie tun. Und wie kann ich das erwarten? indem ich weiß, was ausgesät wurde in sie. Indem ich weiß, dass sie jeden Tag das Wort Gottes in ihr Leben aufnehmen. Jeden Tag. Wir müssen nicht immer alles verstehen. Ich verstehe auch nicht immer alles. Geht das hier so? Manchmal die Bibel lesen, ich verstehe das gerade nicht so. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ich habe noch keinen gefunden, der gesagt hat, ich verstehe alles, was im Wort ist. Nicht mal die Studierten. Wir kapieren es auch nicht alles. Aber wir wissen eins, es baut Glauben auf. Mein Glaube und dein Glaube kommt immer aus derselben Quelle. Er kommt aus dem Hören des Wortes, aus keinem anderen. Die Predigt, die du heute hörst, ist für dich zweierlei. Sie ist für dich A, sie baut deinen Glauben gerade jetzt auf. Ob du das bewusst mitbekommst oder nicht, ist nicht wichtig. Es passiert was in dir. Und zweitens ist sie eine lebensverlängernde Maßnahme für dein komplettes Selbst. Ich glaube, jede Predigt, jeder Gottesdienst, jedes Zelttreffen ist eine lebensverlängernde Maßnahme für uns, die wir es hören. Warum? Weil wir das aufnehmen, was Leben beinhaltet. Und das dem gegenübersetzen, wo wir den ganzen Tag oft ausgeliefert sind und ausgesetzt sind, den Medien, den Arbeitskollegen, den schrägen Persönlichkeiten, vielleicht in unserer Familie, keine Ahnung. Die gibt es doch, oder? Wer hat die nicht in seiner Umgebung? Wir leben doch in dieser Welt. Wir haben immer mit Leuten zu tun, die ganz andere Einflüsse auf uns ausüben. Deswegen sage ich jedes Mal, wenn wir uns dem Wort aussetzen, ob allein in unserer Zeit oder in unserer Zellgruppe oder hier im Gottesdienst, es ist eine lebensverlängernde Maßnahme. Es bringt unseren ganzen Körper, Geist und Seele in Erneuerungsprozesse rein. Die Zellen reagieren drauf. Quantenphysiker sagen das zumindest. Sie sagen, die reagieren. Auf jedes gute Wort, was du hörst, reagieren deine Körperzellen mit Leben. Die produzieren nicht Krebs, die produzieren Wachstum. Und dann passieren so seltsame Dinge, dass wie bei der Maria diese zwei Hautkrebsflecken oder was es waren, auf einmal weg sind. Und das Handgelenk wieder funktioniert, obwohl nicht mal an dem Tag oder so gebetet wurde. Einfach, weil das ganz normal ist, dass das passiert. Meine Mama hat das mal gesagt, die hat hier und damit so Zipperlein zu tun gehabt. Und sie sagte mal, weißt du, das Gute ist da, die gehen alle wieder. Es kommt der Zeitpunkt, wo das jedes weg. Egal, was ich gerade mal für ein Problem habe. Im Alter kommt vielleicht das eine oder andere an Herausforderungen dazu. Aber zu wissen, aber die gehen auch alle wieder. Das Wissen haben nicht viele. Viele sagen, okay, das kommt immer noch dazu und das kommt noch dazu und das kommt noch dazu und das kommt noch dazu. Und das Leben ist so hart und es wird immer harter, je älter ich werde. Ich werde immer verkrümmter und meinen Rollator kann ich schon nicht mehr alleine bedienen und so weiter. Ich glaube, das ist nicht der Weg Gottes. Gott hat Leben. Ja, wir werden älter. Ja, unser Körper fängt auch langsam an und entwickelt sich ein bisschen zurück. Aber das Maß, in dem das passiert, ist bei uns ein anderes, wenn wir Christus nachfolgen. Weil er ist der Weg, die Wahrheit und das einzige wirkliche Leben. Und wenn ich dem Leben nachfolge, ich meine, bitte, da fällt immer was für mich ab. Dass egal, was gerade passiert, es wird immer anders ausgehen, als wenn ich ihm nicht nachfolge. Jesus sagt, entweder du folgst mir nach oder dem Tod. Verbringe mehr Zeit mit reifen Christen, lerne von ihnen. Pflege Jüngerschaft. Nimm deinen Zellleiter als deinen geistigen Vater wahr, nicht als deinen Kumpel, der vielleicht ein bisschen weiter ist als du. Du verpasst zu viel. Das Prinzip der Ehre, da haben wir das letzte Mal mehr drüber gesprochen. Nimm die an, die über dich gesetzt sind, auch wenn du denkst, du bist besser als sie. Es ist eine gute Gelegenheit, deinen Stolz in den Hintern zu treten und zu sagen, und wenn es so wäre. Aber das Beste, was ich tun kann, ist, treu zu sein in dem, was ich tun darf. Oder? Und denen zu dienen, die Gott mir gesetzt hat. Die haben ja auch ihren Job zu tun. Ja, so auf der Arbeit genauso. Sei denen treu. Die deine Abteilungsleiter oder deine Betriebsleiter sind. Tu denen so, als ob sie Jesus wären. Wenn die dir was sagen, mach's. Natürlich nicht lügen und betrügen, aber alles andere. Mach's. Ja, aber ist doch gar nicht meine Aufgabenbeschreibung. Mach's trotzdem. Ja und? Es wird dir nicht schaden. Wer im Kleinen treu ist, bekommt Großes. Vielleicht hast du bald seinen Job. Ich habe die Dinge selbst erlebt. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Das passiert. Aber die Haltung innen drin ist das, worum es geht. Wenn du die Haltung eines Stolzen hast, der sich nichts sagen lässt, forget it. Du wirst nie da wegkommen, wo du jetzt gerade bist. Wenn du überhaupt da bleiben kannst. Aber wenn du die Haltung hast, zu dienen und demütig zu sein und deine Belohnung von Gott zu erwarten und nicht von Menschen, dann passieren Dinge, die sind sehr spannend. Sofort, manchmal. Langfristig, immer. So viel zu innovativer Weisheit. Gehorche Gott immer sofort. Wenn Gott dir irgendwas zu tun aufträgt, du erkennst es klar, vielleicht durch das Lesen des Wortes oder durch den Eindruck, den du bekommst. Wenn du weißt, es ist Gott, tu es sofort. Fang nicht an, das zu kalkulieren, es durchzudenken oder es mit anderen zu besprechen. Das ist in den wenigsten Fällen sinnvoll. Es gibt schon Möglichkeiten. Also wenn Gott dir sagt, verkauf dein Haus, zieh nach Afrika, würde ich das schon mit ein paar Leuten vorher besprechen. Weil es könnte ja sein, dass du hier falsch liegst und das wäre dann doch ein bisschen... Das kann. Aber oft sind es die kleinen Dinge, weißt du, wo Gott dir sagt, hey, entschuldige dich bei der Person. Was sollte dich hindern, das sofort zu tun? Jetzt nicht sofort, aber vielleicht per SMS oder nachher mit einem Anruf. Schreib dir selbst eine E-Mail und sag hier, das habe ich zu tun. Das mache ich oft, wenn du mich siehst hier bei meinem Tablet was schreiben, dann mache ich da keine Facebook-Kontrollen oder so, sondern schreibe ich mir Dinge auf, die mir Gott gesagt hat. Und damit ich sie nicht vergesse, schreib mir selbst eine E-Mail. Und daheim, wenn ich schon daheim bin, sehe ich meine E-Mails. Ah, das muss ich tun, das muss ich tun. Okay, Gott, ich will nichts vergessen von dem, was er mir zeigt. Das ist ein guter Weg zu leben. So, der zweite Gegenmaßnahme ist Glauben. Glauben zum Wachstum zu bringen. Unglauben bringt ein oberflächliches, ein kraftloses Christsein hervor, das letztlich nichts bewirkt. Niemand interessiert diese Art von Christsein. Sie hat keine Relevanz. Ohne Glauben blabberst du vielleicht irgendwelche religiösen Phrasen, wirst in die religiöse Ecke geschoben, wo du dann auch hingehörst, aber es ist keine Kraft. Weil es kommt nicht aus der Beziehung zu Christus. Es kommt nicht aus der Leidenschaft, die du nur haben kannst, wenn du mit ihm wirklich verbunden bist. Du kannst dieselben Worte sagen wie jemand, der in Leidenschaft lebt, und es ist doch kraftlos. Weil du blabberst nur was nach. Auch im Gottesdienst, man kann die Hände heben und laut Halleluja schreien. Und das muss überhaupt nichts bedeuten. Aber es kann alles bedeuten, wenn die Haltung dahinter stimmt. So, man kann außen nicht reingucken, wie es innen drin aussieht, außer Gott. Alle Verheißungen der Heiligen Schrift, die ich kenne, sind direkt von meinem Glauben abhängig. Einzige Ausnahme wäre vielleicht, wenn jemand eine besondere Gabe hat. Gabe der Prophetie, Gabe von mancherlei Heilungen. Da können auch Heilungen passieren, ohne dass ich selbst als Heilungsempfänger glauben muss. Aber ansonsten ist alles, was ich im Wort finde, von meinem Glauben abhängig. Ich würde jetzt gerne 3 Freiwillige nach vorne bitten. Wer traut denn, sich hier mal eine kurze Demonstration mit mir zu machen? 3 Stück. Chris? Wolfgang? Haben wir noch eine Frau, die mutig ist vielleicht? Oh, Susanne, die habe ich gar nicht gesehen. Schwarz in schwarz von hier vorne. Preis sei Gott. Stellt euch doch bitte mal hier gerade so hinter mich neben auf die Bühne. So. Ich habe euch was mitgebracht, das ist aber nur geliehen, gell? So, passt mal auf. Hier drin, ich könnte das so besser sehen, wenn ich es noch nicht mache. Hier drin sind 3 Apfelkerne. 3-mal Saatgut. Und ich gebe jetzt jedem von euch, ich komme aus demselben Apfel, so garantiert gleichwertiges Saatgut. Jeder bekommt einen Kern. Ich muss dir in die Hand geben. So, genau, prima. So, jetzt haben Sie alle die Voraussetzungen, um richtig was Großes zu erreichen. Weil in jedem dieser Kerne steckt ja mindestens ein Apfelbaum. Und wenn man langfristig sieht, steckt da eine ganze Serie von Apfelplantagen drin. Würde man denn richtig mit diesem einen kleinen Korn umgehen? Stimmt's? So, jetzt gehe ich mal zum Wolfgang heißt er richtig. Mein Freund Wolfgang. Wolfgang, du nimmst jetzt den Samen und tust ihn in diese kleine Kiste. Du hast große Ehrfurcht vor diesem Samen, bist begeistert davon. Du machst die Kiste gut zu, damit auch nichts verdirbt, und hältst deinen Samen. So, dann haben wir die Susanne. Susanne hat auch Gefallen an diesem Saatgut und sie topft es ein. Leg es einfach rein, genau. So, halt es mal fest. Sie hat es also eingetopft, damit es wachsen kann. Und Chris macht was anderes. Auch er liebt das Samenkorn, er ehrt es, er achtet es. Er bleibt beständig mit mir in Kontakt. Deswegen hast du hier dieses Telefon. Er bleibt mit mir in Kontakt. Er stellt mir viele Fragen, auf was zu achten muss, wie die richtigen Temperaturen, die Wachstumsbedingungen, welcher Dünger da ran muss, wie es dem jungen Baum einfach gut geht mit Sonne, Boden und Dünger und Wasser. Und er pflegt den Baum optimal. Er kümmert sich jeden Tag intensiv um dieses kleine Bäumchen. Dann nach 10 Jahren, was ist dann? Alle hatten den gleichen Samen, die gleiche Möglichkeit, aber unterschiedliche Herangehensweisen, wie sie mit diesem Samen verfahren wollen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wolfgangs Samen, hältst du das mal so fest, sieht nach 10 Jahren etwa so aus. Nicht ganz so groß natürlich, aber dass ihr es sehen könnt. Also, er ist noch da. Er ist nicht verloren gegangen, er hat ihn bewahrt. Ja, eine gute Sache. Ja. Okay, Susanne. Susanne hat ihren Topf genommen und schaut mal, zum Topf geben. Schaut mal, was aus dem Topf geworden ist. Da ist ein Apfelbaum draus geworden. Und schaut, was für ein schöner. Und schaut mal, der bringt Frucht. Dieser Apfelbaum bringt Früchte. Schon das Vielfache dessen, was es selbst ausmacht. Und dann haben wir unseren fleißig telefonierenden Chris, der so in Kontakt geblieben ist. Schaut mal, auch sein Äpfelchen, sein Kern ist nach 10 Jahren gewachsen. Auch dort ist ein Baum draus geworden. Allerdings einer von der Sorte, wo er sagt, wow, das sind viele Äpfel, die da dran hängen. So, ihr seht, es gibt Unterschiede. Beim selben Samenkorn nur 10 Jahre. Ich frage dich, dein Christsein, vielleicht bist du ja schon 10 Jahre gläubig. Du hast, als du dich bekehrt hast, Samen anvertraut bekommen. Du weißt, wer der Herr ist. Du kennst sein Wort, du hast seinen Geist erlebt. Was ist passiert? Hast du das Kästchen genommen? Hast ihn bewahrt, am besten mit niemandem darüber geredet, damit ihn dir keiner wegnehmen kann, den Glauben? Oder hast du ihn kultiviert, hast ihn gepflanzt, hast ihn auch gehegt, aber hast ihm nicht ganz den Raum gegeben, den er eigentlich brauchte? Weil er sollte ja nicht dich kontrollieren, sondern du ihn. Oder bist du hingegangen und hast die Kontrolle aufgegeben? Du hast das gemacht, was Jünger tun. Du hast das Ding tatsächlich losgelassen. Du hast ihn investiert mit allem, was du konntest und hattest. Du hast ihn gepflegt und gehegt. Du hast ihm keine Begrenzungen vom Boden her gegeben, auch nicht vom Licht her, von der Sonne her, es war alles da. Und dieser Baum, dein Glaube, hat heute viele Früchte. Wenn ich dir sagen würde, schreib doch mal die Menschen auf, die durch dich zum Glauben gekommen sind. Du würdest vielleicht mehr als ein Blatt brauchen, um alle Namen unterzubringen. Weil du hast damit gewuchert. Du hast Ablehnung erlebt. Leute haben dich ausgelacht. Vielleicht hast du deinen Job sogar verloren, weil du so klar warst. Aber da ist Frucht entstanden, die dir in die Ewigkeit folgt oder sogar vorausgeht. Ich danke euch vielmals. Würdet ihr so lieb sein und diese Blätter auf diese Wand dran pinnen? So vielleicht so wie so eine Treppenstufe oben, Mitte und dann unten den großen Baum. Das wäre toll. Dankeschön. Glauben bringt immer Frucht hervor. Geistig gesehen sollen wir unsere Scheunen voll mit guter Frucht haben. Das Problem, diese Früchte wachsen ausschließlich an unserem Glaubensbaum. Ihr merkt, wie existenziell wichtig daher ist, dass wir unseren Glaubensbaum pflegen und zum Wachstum bringen. Herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Danke euch. Schieb den einfach noch ein bisschen an, dann ist gut. Wir wissen, jeder hat das Maß des Glaubens empfangen. Die Bibel sagt es klar. Die Frage ist nur, was wir machen damit. Es gibt einen Volldünger, der deinen Glauben garantiert wachsen lässt. Den habe ich euch ja schon verraten. Es ist das Wort Gottes. Auf jede Weise gehört, gelesen. Hörbibeln kann man sich anhören, im Gottesdienst sitzen. Auf jede Weise das Wort Gottes hören. Es wird immer etwas tun. Unsere Kinder, selbst ihre sind nicht, wir schlafen manchmal mit Predigt-CDs ein abends. Wir hören die nicht bis zum Ende, weil dann sind wir in der Regel schon eingedämmert. Aber unser Nichtbewusstsein nimmt weiter wahr. Gute Dinge. Und da wachst du morgens mit anderen Gedanken auf, als wenn du gerade über den Ärger des letzten Tages noch sinnierst beim Einschlafen und merkst, wie schwer das dann ist, damit einzuschlagen. Es liegt an uns, was aus dem gegebenen Glaubenssamen wird. Worauf ist dein Leben konzentriert? Wenn du nicht sicher bist, worauf dein Leben konzentriert ist, schau dir doch mal die Dinge an, die dein Leben widerspiegeln. Wofür gibst du dein Leben aus? Wofür gibst du deine Zeit aus, deine Kraft aus, dein Geld aus? Wo investierst du diese Dinge, die ja dein Leben reflektieren? Auch Geld reflektiert deine Arbeitszeit, dein Engagement, deine Kreativität. Es reflektiert auch Teile deines Lebens. Wir trennen das manchmal zu stark, aber es ist alles Ausdrucksform, von wem wir sind. Wenn du mehr Zeit vor dem Fernseher verbringst als für dein geistiges Leben, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn dein Glaubensleben stagniert und dich jede Lebenskrise aus der Bahn wirft. Heute würde man sagen, vielleicht eher, wenn du mehr in Facebook googelst oder in YouTube dich bewegst oder in anderen sozialen Netzwerken als im Wort Gottes, dann hast du Schlagseite. Ja, weißt du, wie viele Nachrichten ich jeden Tag kriege? Weißt du, wie wichtig diese Nachrichten meistens nur sind? Was ist wichtig? Womit verbringe ich meine Zeit? Ich habe mich entschieden, meine Zeit mit Dingen zu verbringen, die wichtig sind. Weder mit Dingen, die dringend sind, noch Dingen, die alle tun. Das ist eine Entscheidung. Andere bauen vielleicht jahrelang an ihrem Haus und verbringen kaum mehr Zeit mit Gebet und Studium der Schrift. Wenn du ein Haus kaufst, weißt du, was ich meine. Selbst wenn es ein Neubau ist, du hast immer was zu tun. Man kann sich in seinem Haus verlieren, als Mann vor allem. Ja, unser Hobby kann unser Haus sein. Dann haben wir keine Zeit für etwas. Selbst sonntags haben wir noch was zu tun. Und samstags haben wir große Projekte in unserem Haus oder in unserem Garten oder in unserem Grundstück oder in unserem Hobby oder in unserem Sport, in unserem Verein. Ja, da geht jemand regelmäßig seinem Sport, seinem Hobby in der Zeit nach, wenn er eigentlich im Gottesdienst oder in seiner Hauszelle sein sollte. Und wundert sich, dass dann, wenn die Krisen kommen, die Löcher immer tiefer werden, indem er fällt, anstatt dass man da rausgenommen wird. Bei Geld, wenn du dein Geld lieber für dein Hobby, dein Haus, deinen Urlaub oder dein Auto ausgibst, als treu Zehnten und Opfer in deine Gemeinde zu geben, und ich sage in deine, wenn du jetzt hier als Gast bist, das ist nicht dann deine Gemeinde. Hast eben gehört, wir haben einen hohen Level, was Mitgliedschaft betrifft. Du kommst nicht einfach so in die Mitgliedschaft rein. Familie ist was wert. Amen. Und wenn du in deiner Gemeinde deinen Zehnten nicht gibst, betrügst du Gott. Malachi 3, kannst du nachlesen. Selbst Jesus hat das getan. Er hat gesagt, tu dieses und lass Jesus nicht. Du brauchst dich nicht wundern, wenn du finanziell nie klarkommst. Ja, aber ich kann es mir nicht leisten, meinen Zehnten zu geben. Leute, was glaubt ihr, wie oft ich den Satz gehört habe? Und ich habe ihn in meiner Anfangszeit selbstständig gesagt, weil ich das auch dachte. Ich habe es dann trotzdem getan. Und das Ergebnis ist gut. Das Ergebnis ist gut. Der Herr hilft, der Herr versorgt. Und es wird mich nicht wundern, wenn du noch ein, zwei Jahren mehr hast, als du vorher hattest, obwohl rechnerisch ja doch viel weniger da ist. Kraft, wie ist es mit Kraft? Wenn ich meine Kraft in tausend Dinge, die ja an sich gut sein können, investieren würde, statt von ganzem Herzen mit aller Kraft am Reich Gottes mitzuarbeiten, dann würde ich mich nicht wundern, wenn mein geistiges Leben an Kraft verliert. Glaube ohne Werke ist tot, sagt uns die Bibel selbst. Also nicht lebendig. Wenn Glaube keine Werke hat, dem Wort Gottes gemäß, dann ist es eine Frucht, die unfruchtbar ist. Die bringt nichts hervor. Ein Samenkorn, was steril ist. Und wer will das schon in seinem Leben haben? Mein dritter Punkt heute, Gehorsam führt zur Heilung. Ich habe im zweiten Buch Mose Folgendes gefunden. Und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Yahweh Rapha, dieser Bundesname, kommt aus dieser Bibelstelle. Vier Forderungen stellt Gott an alle, die in den Genuss göttlicher Heilung kommen wollen. Erstens, Gottes Stimme soll ich eifrig gehorchen. Okay. Zweitens, ich soll das tun, was vor ihm recht oder richtig ist. Drittens, ich soll mir Zeit nehmen, mir seine Gebote vor Ohren und Augen zu halten. Und viertens, ich soll alle seine Satzungen halten. Wow. Okay. Die Voraussetzungen für Heilung im alten Bund. Im neuen Bund wissen wir, sieht es ein bisschen anders aus. Durch Jesu Tod und Auferstehung hat er den neuen Bund in Kraft gesetzt, der besser ist als der alte. Puh, weißer Gott. Im neuen Bund schickt Gott keine Krankheiten für seine Kinder. Gott hat die über 600 Gesetze der Juden nicht gemeint, sondern die, die er selbst gegeben hat, als er von den Geboten sprach. Die Juden haben aus diesen 10 Geboten ja ganz viele gemacht. 630 waren es, wenn ich mich recht erinnere, die alle einzuhalten fast unmöglich waren, für die Pharisäer damals schon. Im Neuen Bund kann man dieses Gesetz, diese Vorschrift, wenn du so willst, von Gott an einer Hand abzählen. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich brauche nicht mal eine Hand. Das, ja, und weiter? Und all die anderen Dinge, die man so tun soll, erwachsen aus diesen drei. Niemand betrügt seine Frau, wenn er das verstanden hat. Niemand raubt, stiehlt, betrügt irgendjemanden, wenn er das verstanden hat. Niemand lebt in Unvergebenheit und Bitterkeit, wenn er das verstanden hat. Alles andere folgt daraus, weil die Haltung der Liebe all die Handlungen automatisch nach sich bringt. Das bist du dann einfach. Wenn du diese Liebesgebot, dich darauf konzentrierst, wird all die anderen Dinge werden sich geben. Die werden klar sein. Du wirst nicht in der Unklarheit leben, in der Verwirrung, wie die meisten Menschen, denen du begegnest. Die haben nämlich keine Ahnung, was richtig und falsch ist. Keine Ahnung. Die wissen es nicht. Jeder hat sich einen anderen moralischen Standard und Kodex zurechtgelegt. Und die werden dann auch noch angepasst, je nachdem, wie es passt. Und deswegen hat man nie das Gefühl zu genügen. Nie das Gefühl, angekommen zu sein. Nie das Gefühl, ich habe was erreicht. Ich bin richtig. Es ist immer dieses Maskentragen, um dem zu gefallen. Und die Maske, damit ich hier ankomme, auf der Arbeit. Und der, damit ich dann auch von meinen Freunden angenommen werde. Und das ganze Leben ist eine Maskerade. Und alles, was nicht stattfindet, ist Glück und Freude und Frieden. Weil die existiert in diesem Leben überhaupt nicht mehr. Obwohl das das Ziel wäre. Und sich jeder das genau wünscht. Gehorsam. Ist eine Entscheidung. Genauso wie Liebe. Genauso wie Vergebung. Genauso wie Vertrauen. Das sind Entscheidungen, keine Gefühle. Es sind Entscheidungen, denen Gefühle folgen. 2. Mose 23, Abvers 20. Ich werde einen Engel vor euch hergehen lassen, der euch unterwegs beschützt und nehmt und euch in das Land bringt, das ich für euch bestimmt habe. Nehmt euch vor ihm in Acht und gehorcht seinen Anweisungen. Lehnt euch nicht gegen ihn auf, denn er wird euch eure Sünden nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Wenn ihr aber gewissenhaft darauf bedacht seid, ihm zu gehorchen, indem ihr alles tut, was ich euch sage, dann werde ich ein Feind eurer Feinde sein. Und die bedrängen, die euch bedrängen. Denn mein Engel wird vor euch hergehen und euch in das Land der Amoriter, Hethiter, Perisiter, Kanaaniter, Hiviter und Jebusiter bringen. Und ich werde sie vernichten. Betet nicht ihre Götter an und dient ihnen nicht. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, sondern reißt ihre Götzenbilder ein und zerstört ihre Steinmale. Dient ausschließlich dem Herrn, eurem Gott. Wenn ihr das tut, werde ich euch mit Nahrung und Wasser versorgen und Krankheiten von euch fernhalten. Keine Frau in eurem Volk soll eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Und ich will euch ein langes Leben schenken. Ja, wenn der neue Bund besser als der alte ist, inkludiert das den vollen Segensumfang, den Gott uns im alten Bund verheißt. Inklusive 5. Mose 28, die ersten 11, 12 Verse. Inklusive dieser Stelle hier. Inklusive dem Segen, den er Adam schon gab, dem er Noah gab, dem er Abraham, Isaac und Jakob gab. Der Segen ist dabei, der Fluch aber nicht mehr. Der neue Bund beinhaltet Segen und nicht mehr Fluch für die, die ihm nachfolgen. Da haben wir wieder die Definition. Ja, wie weit ist das denn? Wann bin ich denn Nachfolger und wann nicht? Das weißt du besser als jeder andere Mensch auf diesem Planeten, ob du Nachfolger bist oder nur gerne einer wärst. Dein Leben verrät es. Und da du dein Leben besser kennst als jeder andere, kann diese Frage auch keiner besser beantworten als du. Folgst du Jesus nach oder spielst du Spiele und versuchst ein paar Vorteile mitzunehmen? Folgst du ihm nach, kostet dich das was? Und je früher du anfängst, diesen Preis zu bezahlen, desto höher ist das, was du nachher daraus auch herausziehst. Denn du ziehst es nicht nur für dich selbst. Es geht nicht um Bereicherung und all das Zeug. Das ist ein Nebenprodukt. Es geht darum, dass du und deine Familienlinie, deine Kinder und deine Kindeskinder in dem Segen des Herrn aufwachsen. Wenn das nicht passiert, wirst du es bitter bereuen, spätestens wenn du Großvater oder Großmutter bist. Bitter bereuen. Und du wirst die Dinge sehen, die du selbst falsch gemacht hast, in größerem Maß. Aber du wirst auch die Dinge sehen, die du richtig gemacht hast, in größerem Maß. Alles, was wir hier tun, multipliziert sich. Es hat Leben in sich. Entscheidungen, die wir treffen, Christus nachzufolgen, haben nicht nur mit unserem Leben zu tun, sie gehen viel weiter. Würden wir weiter schauen können, würden wir vielleicht hunderte von Jahren sehen, wo die Auswirkung unserer kleinen Entscheidung massive Folgen nach sich zieht. Leute, ich möchte so gern Segen sein. Für die Nachkommen, die ich nie kennenlernen werde, hier auf Erden. Im Himmel dann. Aber es liegt an mir heute. Wie straight lebe ich mein Leben? Wie bereit bin ich, Opfer zu bringen für das, was richtig ist? Weil es richtig ist. Gehorsam führt zum vollkommenen Sieg. Auch hier in dieser Schriftstelle war die Forderung Gottes wieder Gehorsam. Und dem Engel des Herrn, der hier auch wieder auftaucht, Jesus vor seiner Fleischwerdung, gegenüber sollte das Volk gehorsam sein und nicht widerspenstig. Die Frage ist, wie sind wir manchmal mit Gottes Reden, mit Jesu Reden, mit seinen Worten? Widerspenstig oder gehorsam? Bei hundertprozentigem Gehorsam würde Gott die Feinde Israels vollständig vernichten. Statt Götzendienst soll das Volk wahren Götzendienst leisten. Das heißt im 2. Mose 23, paar Verse, die letzten Verse nochmal gelesen. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Es soll keine Fehlgebärung, keine Unfruchtbare in deinem Land sein. Ich will die Zahl deiner Tage vollmachen. Oder eben, wie es eben hieß, ein langes Leben schenken. Gott wiederholt diese Aussage im Neuen Testament, unter anderem in Matthäus 6. Habt ihr alle schon gelesen? Denke ich. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Warum sagt Jesus das? Er weist darauf hin, er ist der Engel des Herrn. Er war dabei damals bei Mose. Er hat all diese Tragödien gesehen, hat gesehen, wie das Volk sich dann nach ein paar Jahren doch Götzen hingewandt hat und Mist gemacht hat und alles verloren hat. Er war dabei, als die assyrische Gefangenschaft passierte und das Volk Israel ausgerottet wurde. Die 10 Stämme sind bis heute verloren. Er war dabei, als nur 80, 100 Jahre später dasselbe mit Juda passierte. Babel nahm es mit. Er war dabei, er wusste um all diese Dinge. Er hat die Assyrer, die 180.000, da vorher noch platt gemacht, wo ein guter König da war. Aber die schlechten Könige überwogen. Die das taten, was Gott ein Gräuel war, die rissen ein ganzes Volk in Unglück. Wenn Gott sagt, du bist König und Priester, was heißt das für deine Familie? Was kannst du dir wirklich erlauben zu tun, von dem du weißt, dass es falsch ist? Was wird passieren? Wir können heute das Buch der Könige, wir können das alles sehen. Wir können Jahrhunderte Könige von Israel und Juda uns anschauen und können genau sehen, was für ein Schwachsinn passiert ist, wenn schwachsinnige Könige dran waren. Was wenn wir eines Tages auf unser Leben so gucken und schauen uns und die nächsten 20 Generationen genauso an? Das heißt, es wird Buch geführt über diese Dinge. Stell dir mal vor, du kriegst dein Lebensbuch irgendwann. Und dann stehen dann deine 20 Folgegenerationen. Da steht drin, sie handelten im Geist von Susan. Sie taten, was recht war, in den Augen des Herrn. Oder sie handelten im Geist, wer ist jetzt nicht hier, des Holarius, der tat, was übel war, in den Augen des Herrn. Wem folgen wir? Wir folgen immer jemandem. Immer. Selbst wenn du Jesus nicht folgst, du läufst jemandem nach. Du hast ein Vorbild. Vielleicht irgendein Star oder irgendeine Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben, irgendeine Vaterfigur, da ist jemand. Und unbewusst eiferst du dieser Person nach. Überprüf gut, wer das ist und ob es sich lohnt, ob die Früchte dieser Person das sind, was du willst. Ich meine, die Früchte, die man dann auch sieht, wenn der Ruhm und die Zeit vorbei ist. Guck nach, wie es ihren Kindern geht. Schau, ist es das, was du willst, die Beziehung gerade in der Familie. Reich Gottes ist wörtlich als Herrschaft Gottes zu übersetzen. Es geht um Gottes Herrschaft über mein eigenes Leben. Ich soll als wichtigstes Ziel haben, dass Gott mich mehr und mehr beherrscht. Nicht nur im Reden, sondern im Handeln und Leben. Das meint mein Gehorsam ihm und seinem Wort gegenüber. Es gibt ihn. Damit möchte ich auch schließen. Es gibt ihn den Zustand des vollkommenen Sieges. Doch dieser ist untrennbar mit der Furcht des Herrn verbunden. Nur echte Ehrfurcht zu Gott wird uns in echte Demut hineinführen. Demut bedeutet Abhängigkeit von Gott. In echter Demut will ich nichts anderes mehr, als Gott vollkommen gehorsam zu sein, weil ich erkannt habe, dass das der einzige Lebensstil ist, der wirklich zu Gottes vollkommenem Willen für mein Leben führt. Und nichts anderes will ich in meinem Leben haben. Und nur im Gottes vollkommenen Willen werde ich erfolgreich und glücklich sein. Zusammengefasst, arbeite an deiner Erkenntnis, investiere in dein geistiges Leben. Zweitens, ich bin verantwortlich für das Wachstum meines Glaubens. Nicht mein Pastor, nicht mein Zellleiter, ich. Ich muss es nehmen, ich muss darauf zugehen, es kostet mich was. Und Gehorsam führt zur Heilung und in den vollkommenen Willen Gottes. Weißt du, dass das Vaterunser oft völlig falsch zitiert wird in einem Bereich? Ja, wir haben zwei Beerdigungen letzte Woche teilgenommen und da wurde es mehrfach, in einer sogar zweimal gesprochen. Wir sagen dann so schön, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das steht da nicht. Im Grundtext heißt es wörtlich, und das ist jetzt, ich bin jetzt ein bisschen laut, aber das ist die Betonung. Reich Gottes geschehe. Komme. Wille Gottes geschehe. Das ist der Ausdruck, der da steht. Es ist also direkte Befehlsform ins Leben gerufen. Nicht dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, Herr. Auf komme liegt die Betonung. Dein Wille geschehe. Und das in meinem Leben. So, wie es im Himmel stattfindet. Könnt ihr die Dimension erahnen, die damit eigentlich gemeint ist? Wenn Gott sagt, das ist das Gebet, das ihr beten sollt. Nicht das Nachgeblabber, sondern den Inhalt. Diese Haltung, wie möchte er sehen bei uns? Dass wir sagen, Gott, dein Reich komme in mir und durch mich. Dein Wille geschehe in mir und dann durch mich. Und es funktioniert nur so. In mir und dann. Manche versuchen es andersrum. Überall. Durch mich, ja. Wenn es in dir nicht passiert, passiert außen gar nichts. Und wenn was passiert, bricht schneller zusammen, als du gucken kannst. Leute wissen genau, was echt ist und was nicht. Nach kurzer Zeit blicken die durch. Ist das ein guter Rhetoriker oder ist das jemand, der wirklich glaubt, was er sagt und erlebt, was er sagt? Und Leuten, die leben, was sie sagen, wenn das, was sie sagen, gut ist, den folge ich gerne. Den folge ich nach. Vor allem die, die da sind, wo ich hin will, den folge ich nach. Dann schäme ich mich auch nicht, jünger zu sein, bei Leuten, die mich vielleicht noch nie gesehen haben, deren Bücher oder Predigten mich inspirieren, wo ich denke, ja, das ist genau da, wo ich hin will. Da will ich mit meiner Familie sein, mit meiner Ehe sein. Leute, Gott gibt uns solche Schätze, immer wieder. Vielleicht ist gerade dein Zellleiter so jemand. Vielleicht jemand, der hier predigt. Es sind so viele, die hier predigen. Weißt du, Gott, häng dich an Dinge ran. Nicht an Menschen, aber an Vorbilder. Bis du selbst da bist und sei Vorbild für andere. Das ist gut. Ich möchte es jetzt, dass du dir, obwohl wir 12 Uhr haben, noch ein, zwei Minuten Zeit nimmst. Ich möchte, dass wir zusammen stehen und vielleicht können wir ein bisschen instrumentale Musik haben. Weil es geht jetzt darum, nimm dir ein paar Minuten Zeit und erlaube dem Heiligen Geist jetzt, falls es noch nicht geschehen ist, dich von Dingen zu überführen, wo du Gott nicht gehorsam gewesen bist. Ich glaube, das war nicht einfach nur eine Predigt, weil man eine Predigt hält. Das war eine Botschaft für einige hier, die Gott wirbt und sagt, hey, es geht um dich, Junge, es geht um dich, Mädchen. Ihr seid mir so wichtig. Ich kann euch nicht so lassen. Ihr würdet nie da ankommen, wo ihr hinkommen sollt. Ich liebe euch so sehr, aber ich werde euch nicht gegen euren Willen irgendwo hinziehen. Ich möchte, dass ihr entscheidet. Es ist euer Leben. Ihr zahlt auch die schlechten Entscheidungen, die ihr macht. Aber wenn ihr mir nachfolgt, dann übernehme ich die Kosten. Dann zahle ich auch die schlechten Entscheidungen, die du gemacht hast früher. Weil ich vergebe und ich mache neu. Wenn du dich Gott ganz neu weihen möchtest und ihm sagen willst, ha, ich will dir zu 100% gehorchen und deinen Willen tun, dann geh zum Kreuz. Das ist ein guter Ort. Geh zum Kreuz und knie dich vor ihm, symbolisch vor ihm. Und sag, welche Art von Saat du, wie du die behandeln willst, welche Frucht du bringen willst mit deinem Leben. Es ist deins und du hast nur das eine. Vergeude es nicht in deinem Geschäft. Vergeude es nicht in deinen Hobbys und Sport und was auch immer dich beschäftigt. Alle Dinge sind okay und gut und wichtig, aber das Wichtigste zuerst. Hab Zeit mit Gott. Sag ihm, was du tun, was du ändern wirst. Komm jetzt. Es ist deine Zeit, warte nicht. Und es sollte dir scheißegal sein, Entschuldigung, wer dir jetzt zuguckt. Das Wichtigste ist, dass er dir zuguckt. Und er guckt tiefer, als wir alle sehen können. Geh zu ihm, geh zu ihm. Vater, hilf, dass jedes stolze Herz hier jetzt bricht, um fähig zu sein, diese Entscheidung zu treffen, dir ganz nachzufolgen. Du bist das Wichtigste in unserem Leben, Herr. Du bist das Alpha und das Omega. Und der Zeitpunkt kommt, wo es jeder von uns sehen wird. Herr, lass uns jetzt Entscheidungen treffen, im Glauben, nicht im Sehen. Denn im Sehen werden wir nichts mehr ändern können. Heute ist die Zeit der Gnade. Und ich frage auch, während ihr nach vorne kommen könnt, nimmt das Kreuz ein. Ich frage, wer ist hier heute und hat noch nie in seinem Leben Jesus zum Herrn seines Lebens gemacht und gesagt, vergib mir alle meine Schuld, ich will dir nachfolgen und möchte das heute tun. Bitte zeig mir das kurz an, wenn hier jemand ist, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und zwar ganz klar. Vielleicht ist jemand zu Hause, der das tun möchte, der gerade im Livestream ist. Deswegen möchte ich gerne ein Gebet sprechen. Und ich bitte jeden von euch, der das möchte, nachzusprechen. Das ist ein Hingabegebet. Sprich, Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt alle meine Lebensschuld. Bitte vergib mir. Wasch mich rein davon. Ich entscheide, von heute an will ich dir, Jesus, nachfolgen. bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Wenn das dein Gebet war und du bist heute hier, hier vorne stehen zwei liebenswürdige Menschen, der Bernd und die Birgit, und die würden gerne mit dir noch ein persönliches Gebet sprechen und dir auch noch eine Kleinigkeit schenken. Also wenn du das warst heute hier in diesem Raum, dann bitte geh nachher beim Rausgehen zu den beiden und sprich sie kurz an. Sag, ja, ich habe das Gebet heute zum ersten Mal gebetet. Und die werden dir sagen, was zu tun ist. Und wenn du das online gebetet hast oder die CD hörst auf irgendeine Weise, bitte informier mich doch. Schreib an pastor@cclm.de. Ich freue mich, von dir zu hören, von Ihnen zu hören und möchte Ihnen gerne auch eine Kleinigkeit zukommen lassen. Vielen Dank. Danke für eure Aufmerksamkeit. Die Bücher habe ich gezeigt. Die Furcht des Herrn, wer sich damit näher beschäftigt, von John Bevere, ist ein sehr gut geeignetes Buch hierfür. Ich danke euch für eure Zeit. Liebe ihr das bitte übernehmen.